Ja, hallo Thorsten, da sind wir wieder.
Hallo Alex, freut mich, dich zu sehen und zu hören.
Ja, kann ich nur zurückgeben.
Wir sind jetzt bei Folge 24.
Wahnsinn.
Angelangt.
Es geht voran, immer weiter.
Es geht voran und unser obligatorischer Blick auf die Kassette, die wir hier haben. Es ist mal wieder eine BASF. Müsste mal so eine Statistik führen, welche Kassetten wie oft am Ende da waren. Ich glaube, dass BASF momentan noch die Nase davor haben dürfte.
Ja, ich denke auch.
Es steht aber sonst nicht groß viel dabei. Es ist eine klassische 90er-Kassette und von der Jahreszeit sollten wir so im Herbst Ende 1983 sein. Und ich hätte vorgeschlagen, wir könnten eigentlich schon mal gleich starten, was denn uns so hier
gerne
erwartet.
Okay.
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Mir auch.
Woran könnte das denn liegen?
Ja, ich sag es dir gleich.
Es war ein Hit.
Es war ein Riesenhit. So ein großer Hit, dass wir daraus was Spezielles gemacht haben, oder?
Absolut richtig. Wir hatten dazu ein Special gemacht. Unser erstes Special nebenbei, was genau auch eine ganz tolle Besonderheit für uns war. Wir haben das auch nicht alleine gemacht. Also nicht, dass wir uns nicht getraut hätten.
Nein, nein, nein. Mein Namensvetter war wieder mal dabei, der Alex Gernand, Ex-Chefredakteur der Bravo und wirklich renommierter Musikbuchautor.
Ja, er hat auch zu Michael Jackson ein Buch geschrieben und hat ihn öfters getroffen. Und das war auch der Grund, der uns dafür zugeführt hat, dass wir gesagt haben, Alex, hast du noch mal Lust, bei uns dabei zu sein? Und bevor wir jetzt aber hier entsprechend dann noch mal das Special wiederholen, ne, hört bitte rein. Also wir haben ein Special gemacht zum Thema Michael Jackson und Thriller, was ihr gerade gehört habt. Wir haben da mit Alex, also mit beiden Alex, habe ich dann in dem Sinne, muss ich jetzt formulieren, haben wir zum Song gesprochen, wir haben zum Video gesprochen, wir haben über das Album gesprochen, wir haben über die Wegbegleiter gesprochen, wir haben gerade die Gastmusiker, die noch dabei waren, ne, waren ja große, große Künstler. Und wir haben auch so ein paar persönliche Sachen gehört, ne, dass Michael Jackson
weinen musste, gell? Ja. Genau, genau.
Ist auch vielleicht ein schöner Hinweis für euch nochmal, wer es nicht schon getan hat in unserem Blog, das sich nochmal durchzulesen, was denn der Grund war, warum, wieso, weshalb.
Ja.
Und dann hätte ich wirklich vorgeschlagen, ne, hört euch das Ganze, wenn dann nochmal an. Da haben wir, glaube ich, fast eine Stunde über Michael Jackson und Thriller gesprochen. Ja. Und deshalb hätte ich jetzt fast vorgeschlagen,
wir
so schnell
gleich weiter, oder?
So schnell durftest du noch nie auf den Knopf drücken,
ich musste
oder?
So schnell spulen jetzt wieder, also Wahnsinn. Ne? Zum Glück habe ich es geschafft.
Hast du ein bisschen Angst gehabt, ne?
Ja, ich war schon richtig im Stress, du.
Ja, nee, wir wollen ja nicht, dass jetzt hier der
Du hast es gut überbrückt.
Ja. Wobei die Kassette auch wieder relativ laut gespult hat, ne? Also man merkt.
BASF, gell?
Nein. Gar nicht mal, aber ich meine, hey, 83, ne? Also sind ja auch schon ein paar Jährchen auf der Uhr.
Ja, es ist Wahnsinn, wie gut die eigentlich alle immer noch funktionieren. Aber zu den Kassetten, da muss ich tatsächlich noch mal was einwerfen. Bei mir war es immer so, ich hatte keine Lieblingsmarke. Ich habe immer so ein bisschen geschaut, wo gibt es so einen Fünferpack oder manchmal sogar Zehnerpack. Und was war gerade so im Angebot? Gell? Also ich war da nicht so sonderlich festgelegt. War es bei dir auch so?
Nein, oder? Bei mir war das auch so ein Preisding. Also sagen wir mal so, ich hatte schon BASF und auch letztendlich TDK habe ich schon, das sieht man ja auch einfach anhand der Anzahl, ne?
Ja.
Habe ich dann schon präferiert, lag aber schon auch ehrlich gesagt am Preis. Also wenn das, ich weiß aber gar nicht mehr, was hat denn so ein Fünferpack gekostet? 10 Mark?
10 Mark, gell? Hätte ich auch gesagt, ja.
Und ich so glaube, dann war das so der Punkt, warum ich gesagt habe, ja, das nehme ich jetzt mit, weil gebrauchen konnte es eh dauern.
Genau, ja. Ging eigentlich immer schon ziemlich schnell aus wieder. Man musste nachkaufen.
Ich habe auch sogar jetzt noch original verpackte Kassetten.
Wow. Fällt
mir gerade ein. Als wir hier das Ganze entdeckt haben, habe ich nämlich dann auch irgendwie noch original ungebrauchte Kassetten gefunden.
Cool, super.
Ich weiß jetzt nur noch nicht, wo ich das und wie ich das dann aufnehmen soll. Aber theoretisch könnte ich weitermachen.
Falls wir uns ausgehen, dann überlegen wir nochmal.
Ja, lass mal überlegen. Pass mal auf, wir haben jetzt, wir sind im Jahr 25. Die Kassetten sind ungefähr vor 40 Jahren plus minus aufgenommen worden. Wenn wir jetzt 40 Jahre in die Zukunft springen, okay, wir sind ein bisschen reifer.
Deutlich reifer.
Aber wir könnten sagen, lass uns im Jahre 2000, Kopf rechnen, 65?
60, genau. Ach,
Scheiße, das klingt richtig alt. vor allem sind wir dann irgendwie jenseits der 90.
Genau.
Okay, ich glaube, das werden wir dann auch nicht mehr alleine schaffen. Wobei, da kommt, denke ich, gerade an die, nicht Simpsons, sondern das andere, die, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Wie heißt es denn? Futurama.
Futurama. Ja, okay.
Und bei Futurama jetzt gibt es doch diese ganzen berühmten Köpfe.
Ja, ja.
Das wäre doch eine Lösung. Das
würde passen, ja.
Stimmt. Also nicht, dass ich den Rest nicht behalten möchte, aber das wäre doch noch eine Idee, dass wir dann als Kopf irgendwo dastehen und uns dann in 40 Jahren mit dem, aber da müssten wir jetzt anfangen, irgendwann aufzunehmen. Ne?
Ja, ich glaube auch, ja.
Kann das sein, dass wir jetzt gerade
komplett abgeschweift? Entschuldigung.
Na, ich fand das ja nett. Ich meine, die Fantasie, als Futurama-Kopf irgendwann aufzutauchen, warum denn nicht?
Warum nicht? Genau. Soll ich mal wieder drücken?
Ja, ich bin auch gerade in meiner Futurama-Welt. Aber, drück mal gerne drauf.
Mal ein was ganz anderes das? Intro, gell?
Ja. Mhm. Lass mal vielleicht eine Sekunde. Dass wir die Stimme auch mal gehört haben noch.
Göttlich.
Ja. Jetzt träumst du aber gerade, oder?
Ja.
Jetzt bist du gerade.
Einfach schön.
Auf.
Wir haben gehört Never Never von The Assembly.
Eigentlich eine sehr, herausstechende Nummer. Gar nicht mal wegen des Songs als solches, sondern es ist so das einzige Werk, das die Band in dieser Konstellation zumindest irgendwie an den Tag gebracht hat.
Ja.
Aber da gehen wir jetzt einfach auch mal drauf ein. Ne?
Genau, genau. Ja, die schöne Stimme, Figgle Sharkey, kennen sicher auch einige noch. Der hatte auch einen Solo-Hit, A Good Heart.
Das war dann aber das schon alles dann danach.
Danach,
ne?
Richtig. Das war tatsächlich danach erst, ja. Aber von dem kennt man ihn einfach praktisch noch. Gell?
Ja, und er war davor noch bei den Undertones.
Mhm.
Muss ich aber jetzt von meiner Seite zugeben, das war so ein bisschen, ich will nicht sagen vor meiner Zeit, aber die Band habe ich jetzt selber nicht ganz so mitgekriegt.
Ja, ging ja auch mehr in diese Punk-Rock-Ecke.
Ja, ne? Also sie hatten schon auch ein paar, ich sage jetzt mal, Hits, mit denen man sie vielleicht kennen könnte oder beziehungsweise es kennen bestimmt einige sie, ne, mit Teenager Kicks und My Perfect Cousin.
Mhm.
Waren aber jetzt für mich jetzt nicht so die Songs, oder ich sag mal so, ich kannte Figgle Sharkey nicht daher, dass ich wusste, der ist bei den Undertones.
Mhm,
so,
richtig.
Um es mal so zu
fragen. Ja, muss so. Ich auch zugeben.
Mein
ist bei mir genauso.
Coming Out, ich kannte ihn vorher nicht.
Mhm,
aber jetzt lass noch mal vielleicht auf Never Never eingehen, auch wir und was wir auch immer so gerne machen, die Chart-Performance, denn das war durchaus ein respektabler Hit,
um es
mal so zu sagen.
Ja, in Deutschland immerhin Platz 19, in der Schweiz sogar auf Platz 5. In Schweden Nummer 2 und in Norwegen Nummer 4. Und in Simbabwe.
Ja.
Was du alles findest, ja. Platz 6. Plus einige weitere Länder natürlich schon.
Ja, England noch, zum Beispiel, ne? England Platz 4 ebenfalls.
Genau.
Aber wiederum, Amerika hat mit der Nummer nicht so viel anfangen können. Oder es ist vielleicht auch gar nicht, doch das darf man nicht vergessen, manchmal werden Songs auch gar nicht weltweit veröffentlicht, so wie es heute ja ist. Durch Streaming veröffentlichst du ja auch per Knopfdruck mehr oder weniger weltweit.
Mhm.
Damals in der physischen Welt musste ja dann auch eine Schallplatte dann auch entsprechend in irgendeinem Laden im jeweiligen Land stehen. Und wenn dann halt keine Vertriebsfirma gefunden wurde, die das übernehmen wollte, naja, dann gab es dann halt entsprechend solche Länder nicht. Allerdings, ja gut, bei Simbabwe weiß ich dann auch nicht, wie das dann Also mit dem Land hätte ich jetzt persönlich auch weniger gerechnet. Aber cool, dass das vor allem auch festgehalten wurde, dass das entsprechend ein Top Ten
dann war. Ja, ja.
Wir haben es ja gerade schon gesagt, es war die einzige Single, die eigentlich rausgekommen ist unter dem Namen The Assembly. Was ich mir mal gegönnt habe, weil es gab ja sonst nicht so viel von der Band zu hören, ist die B-Seite, die ich mir angehört habe, die einen auch sehr interessanten Titel hat, nämlich Stop, Start.
Passt zu meinem Druck
ja, aufs Knöpfchen. Ja, ich wollte gerade sagen, du solltest sie unbedingt auch mal anhören, weil vielleicht gibt es noch dir nette Information oder Motivation, wie auch immer. Was ich spannend fand, ist, wenn man sie anhört, gerade so im Intro, wir kennen ja auch noch, und das ist ja auch so eine ähnliche Zeit, Trio Da Da Da, war ja auch dadurch, dass es sehr minimalistisch war und dass dieses berühmte Drum-Pattern drin war auf so einem Casio von diesem, gar nicht böse gemeint, ne, aber doch eher günstig preisigen Gerät, das sie da eingespielt haben. Und wenn man sich eben die Stop-Start-Single von Assembly anhört, könnte ich mir vorstellen, dass Vince Clark das Gerät auch bei sich zu Hause stehen hatte.
Ja. Nicht jeder war steinreich und konnte immer das teuerste Equipment sich besorgen. Gell?
Ja, wobei jetzt, ich will gar nicht sagen, dass Vince Clark jetzt steinreich war, aber ich finde eine schöne Überleitung, auch eine Frage, die ich immer gerne mal so stelle. Ich meine, bei dir brauche ich sie jetzt nicht stellen.
Ja, ja.
Aber Vince Clark, bei welchen Bands oder von welchen Bands kennt man denn Vince Clark?
Ja, sag bloß. Soll ich es nochmal verraten?
Ja gut, oder? Ich weiß, dass du es weißt, ne? Aber vielleicht sollten wir es trotzdem mal, wenn es, ja, ich weiß nicht, ist so eine Frage für Wer wird Millionär?
Ja, aber keine allzu hohe Stufe. Ich glaube, das wissen einige.
Naja, also ich glaube, dass Assembly wahrscheinlich schon fast eins der schwierigeren
ist. Das ist schwieriger, genau. Aber man kennt ihn von Depeche Mode eben und tatsächlich von Yazoo zusammen mit Alison Moyet, das Projekt, was er da gemacht hat. Später richtig berühmt geworden nochmal mit Erasure.
Und dann danach sogar nochmal mit hier Martin Al Gore, hat er ja. Ich weiß gar nicht, was das musikalisch ist, so irgendwo elektronisch, techno, instrumental.
Ja.
Sehr interessant, ist aber, ja, also jetzt nichts, was man so zu einer zum Abendessen
mal es war halt entspannt eher so hört. Das typische Side-Project, wo man sich auch einfach mal ein bisschen anders positioniert hat und ausgetobt hat auch einfach. Gell?
Aber weil du es ja gerade gesagt hast mit hier stinkreich und ganz viele teuren Synthis und so weiter. Also ich hatte ja, das haben wir in irgendeiner anderen Folge ja mal gehabt, ich habe ja so eine Sampling-CD, damals war es da noch eine CD, von eben Vince Clark und da sieht man ihn so vor seinen ganzen Analog-Geräten, Modularsystemen und sonst wie was und dann hat er auch da was abgesampelt. Wobei das Casio-Teil ist meines Wissens da nicht drin gewesen. Also das heißt, das hat er wahrscheinlich dann, das war ihm wahrscheinlich zu peinlich, dass er das zeigen wollte.
Okay.
So, bevor wir jetzt aber schon wieder abschweifen, lass mal weitergehen, weil The Assembly, auch das denken vielleicht die meisten, waren eben Vince Clark und Fergal Sharkey. Stimmt aber so in dieser Form nicht ganz.
Da war noch der Eric Radcliffe mit dabei. Und der war ist davor so ein bisschen mehr als Produzent fürs Mute-Label in Erscheinung getreten. Hat da für Fat Gadget, für Depeche Mode eben und für Yazoo viel produziert. Aber der wird manchmal so ein bisschen vergessen, aber er zählt zu den Mitbegründern.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich waren er und Vince Clark, dass die Assembly gegründet haben und war dann eher so vom Gedanken, wir suchen uns dann entsprechend Sänger, die dann für uns einsingen.
Richtig.
So, mit Fergal Sharkey hat es geklappt.
Genau.
Danach wurde es schwierig.
Komisch, wollte dann niemand mehr, er hat keine Ahnung. Für die Gitarre haben sie auch jemanden noch gefunden, das war der Dave Clemson. Genau, also wieder Gastmusik halt einfach mit
am Start. Ja, aber wie gesagt, ein Album hat es ja dann am Ende leider nicht gegeben. Ne? Es gab noch eine Nummer, die hieß One Day, da war aber wiederum der Eric Radcliffe nicht wirklich dabei. Da gab es den Sänger Paul Quinn. Die wurde aber dann wiederum nicht als Assembly veröffentlicht. Und das war aber alles noch vor Erasure. Ja, das war so ein Übergangsding irgendwie. Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich haben sie sich gesagt, wir haben da noch was rumliegen. Lass uns das einfach mal veröffentlichen. Aber der Eric Radcliffe war danach trotzdem noch mit Vince Clark eigentlich im Verbund.
Genau. Und hat anfangs zumindest bei Erasure tatsächlich auch noch mitgemischt und was beigesteuert.
Ja. Und so bleibt am Ende eine. Ich habe dich selten so romantisch mich anschauen sehen, als du hier Never Never gehört hast.
Ja, lang nicht mehr gehört einfach.
Ja, wir haben auch das wieder, ne, sagen wir ja auch, ich glaube fast jedes Mal, falls ihr es mal vergessen, ihr solltet aber dran denken, wir machen auch wieder eine Playliste.
Ja.
Der Song ist Gott sei Dank auch zu finden, sonst hätte ich mir die B-Seite ja nicht anhören können, weil ich habe sie leider nicht als Single. Hast du sie?
Nein, tatsächlich auch nicht.
Also wenn du sie und ich sie gekauft hätte, wäre die Nummer vielleicht auch sogar auf Platz 18
in Deutschland. Kann sein, ja.
So, zu viel Romantik jetzt hier im Raume, da muss man das Fenster aufmachen. Lass mal die nächste Nummer doch einfach hören, bitte. Da hätte ich jetzt gesagt, ähnlich wie bei Michael Jackson, das haben wir doch schon mal gehört.
Ja, immer diese Wiederholungen.
Ja, ich weiß auch nicht, was das war eigentlich nicht gut organisiert. Ja,
aber das ist lange her, dass wir das hatten.
Ja, in der Tat ist es lange her. Es war in Folge 1.
Also über ein Jahr. Das ist ja Wahnsinn, ja, gell?
Da darf man dann wieder, oder?
Ja, eben. Das weiß fast niemand mehr. Also, es handelt sich um Kalt wie ein Stein vom Herwig Mitteregger.
Die Nummer kam eben 83 raus, hat es aber nicht in die deutschen Charts geschafft, was ich eigentlich sehr schade finde. Interessanterweise hat Herwig Mitteregger zumindest solo es auch nur einmal in die deutschen Single-Charts geschafft und das war dann nicht mehr im gleichen Jahrzehnt.
Nee, das war dann schon 1992 mit April. Und komischerweise, weil viele kennen ihn auch mit immer mehr.
Was eigentlich auch seine erfolgreichste Single mehr oder weniger ist.
Vielleicht aber auch Radio-Airplay-mäßig eher dann. Genau, aber das war aber wohl
nicht
wirklich
nicht
in den Charts. Ja, genau.
Das Ganze ist auch das eine kleine Wiederholung, aber wir haben noch ein paar mehr Insights zu Herwig Mitteregger. Also von daher jetzt nicht gelangweilt abschalten, aber das muss nochmal gesagt werden. Es ist auch wieder aus dem Album Kein Mut, kein Mädchen. Wie gesagt, ich glaube, damals habe ich erzählt, das war so, ne? Ist auch jetzt immer noch aus meiner Pubertätzeit. Und hat vielleicht auch, ich fand den Titel einfach immer noch gut. Und interessanterweise ist das Album schon in den Charts gewesen, aber eben auch nicht 83, sondern aus irgendwelchen Gründen erst 84.
Ja, aber du hast schon recht, der Titel Kein Mut, kein Mädchen, der hätte auch von mir stammen können. Also ich war sehr schüchtern damals.
Ja.
Irgendwelche hübschen Mädels ansprechen, das ist mir schon sehr schwer gefallen, ja.
Ja gut, du hast halt gewartet, bis sie dich ansprechen. Ne?
Genau.
Und von daher musstest du eh abwehren und sagen, hey, sorry, heute nicht.
Ich habe nicht alle an mich herangelassen.
Ja, sehr weise. So, bevor wir jetzt hier schon wieder wegen irgendwelchen Schubitum abgemahnt werden. Was auf dem Album, wir haben ja auch immer gerne mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Hörtipps. Vielleicht könnte man das sogar auch als Hörtipp nehmen. Ist dann schon sehr insidermäßig. Da ist auch eine Nummer drauf, die heißt Rudi. Auch ein Name, der heutzutage nicht mehr so gebräuchlich ist. Aber damals war Rudi so der Kumpel von nebenan.
Eben, ja.
Und der
Rudi
hat,
Völler.
Ja, Rudi Völler, richtig, Tante Käthe. Und bei Rudi, wenn man sich die dann anhört, es ist wirklich, also keine klassische Radionummer, aber die Nummer ist einfach großartig, weil das eher so ein bisschen therapeutisches Gespräch ist, ne? So irgendwie, ne?
Ja.
Rudi, komm.
Ja. Sollte man fast auf die Playlist reinschmuggeln.
Ja, wir könnten es ja, wie gesagt, als Hörtipp machen. Ne? Also dann, ich glaube nur, das ist wirklich ein bisschen insidermäßig, aber es ist lustig und ja, die das damals erlebt haben, vielleicht nochmal so eine kleine Erinnerung. So, aber wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt ja nicht nochmal in dem alten Sumpf uns baden, was Herwig Mitteregger gemacht hat und dich und mich in der Pubertät beeinflusst hat. Wir wollten auch über ihn nochmal ein bisschen sprechen.
Er ist ja gebürtiger Österreicher, echter Steirer, hat aber dann wirklich sich früh entschieden, in Deutschland zu leben und Fuß zu fassen.
Ich glaube aber jetzt weniger er persönlich mit 7 Jahren, sondern wahrscheinlich seine Eltern.
Genau. Erst waren es seine Eltern, aber dann ist er dem Land eigentlich treu geblieben, wurde auch noch deutscher Staatsbürger im Jahr 1992. Und hat dann
parallel mit seinem Chart-Entry, siehst du mal?
Ja.
Deutsche Staatsbürgerschaft hat ihn in die Charts gebracht. Das
scheint ein Booster gewesen zu sein, irgendwie so, gell?
Glaube ich jetzt nicht.
Aber hat am Anfang Schlagzeug und Klavier studiert und ist dann erstmals ein bisschen bekannter geworden 1976, als er bei der Band Lokomotive Kreuzberg eingestiegen ist. Dann nochmal bekannter Ende der 70er. Weil er bei der Nina Hagen Band mit dabei war und 2 Alben haben die zusammen aufgenommen.
Genau, und dann gab es Spliff, ne, die wir auch in Folge 18, da haben wir sogar 2 Songs für den inklusive.
Ja, stimmt.
Das war's, Telefon Terror und herzlichen Glückwunsch. Und bei dem Thema, also für mich ist auch Spliff so eine klassische Berliner Band.
Ja.
Also ich meine, gut, hört man ja auch schon, wenn er bei einer Band wie Lokomotive Kreuzberg ist, das ist... Also ich bin kein Berliner, aber das ist Berlin, ne?
Ja.
Und bei dem Thema Berlin muss ich so ein bisschen an, es gab so ein Festival, das irgendwie von 82 bis 87, allerdings in Ost-Berlin durchgeführt worden ist. Aber finde ich ganz interessant, weil das hat eigentlich ja, ich sag mal so, jetzt ist es schwierig zu sagen, hatte einen guten, eigentlich gute Absichten, doch, sage ich jetzt einfach mal. Gute Absichten, ne? Rock für den Frieden ist generell ja eine positive Absicht.
Genau.
War damals, von der Organisation aber auch interessant, wer da alles so mitgemacht hat. Ne?
Ja. Also damals war ja wirklich auch einfach so ein bisschen die heiße Phase des Ost-West-Konflikts.
Ja.
Und es gab eben auch im Osten Menschen, die sich sehr stark für den Frieden ausgesprochen haben. Und da wurde das sogar staatlich organisiert, mehr oder weniger, dann eben bei Rock für den Frieden. Und da wurden auch immer wieder vereinzelt Gäste aus dem Westen eingeladen.
Richtig.
Im Jahr 83, also das Jahr, aus dem unser Tape eben stammt jetzt gerade, da war es der Udo Lindenberg. Der war als Stargast eben dann dort. Und
Udo hat bestimmt wieder irgendwas gesagt, was nicht ganz so regiekonform
war. Er hat tatsächlich während des Konzerts gesagt, in der Bundesrepublik und in der DDR nirgendwo wollen wir auch nur eine Rakete sehen. Keine Pershings und keine SS-20, also die jeweiligen Raketenmodelle West und Ost.
Ja, als Statement ist es ja, ne? Also finde ich das gut.
Genau.
Hätte ich unterstützt.
Für ihn war es nicht ganz so gut.
Wir waren aber alleine mit der Meinung.
Ja, ne? Also er wollte nämlich, hatte eine richtige DDR-Tour geplant für 84. Und aufgrund dieser offenen Worte wurde sie ihm wieder abgesagt und gecancelt.
Ja, da hat der Zentralrat der FDJ und das Komitee der, wie ist es dann, Unterhaltungskunst der DDR gemeint, gefällt uns nicht so.
Und da war er gar nicht der Einzige, der da mal betroffen war.
Es gab ein Jahr später schon, ne, war hier unsere Kölsche Jungs von BAP, die wollten, also die haben natürlich irgendwie ihre Setlist abgeben müssen, was sie denn so spielen wollen, und jetzt oute ich mich wieder als nicht-Kölsche Jung irgendwie. Deshalb spielen wir hier, hätte ich jetzt mal so auf Hochdeutsch übersetzt. Du siehst Sprachen, extreme Sprachenmunder. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich in Köln landen würde, ich wäre wahrscheinlich hoffnungslos verloren. Vor allem, wenn sie mir immer Köln sprechen. Aber das war ein Song, dem auch der DDR oder dem Regime dort nicht so zugesagt hat und haben gesagt, nein, diesen Titel spielt ihr nicht. Worauf Herr Niedecken und Freunde gesagt haben, ja gut, dann spielen wir aber insgesamt nicht und sind dann wieder abgereist.
Rock für den Frieden hat seine Prinzipien haben. Ja?
Nein, finde ich aber auch gut. Ne? Also von daher, wie gesagt, ich bin jetzt eben weder in der Aussprache noch generell textlicher bei dem Song, aber Ja, ich gehe mal davon aus, dass, ja, egal. Ja. Wir können, das wäre vielleicht auch nochmal so ein Punkt, ja, stell mir gerade mal vor, wir machen ein Special über BAP mit nur Kölsche.
Ja, da müssen wir ganz schön viel Kölsch nebenher trinken, oder?
Ja. Oh, ich glaub, dann können wir es aber. So, lass mal wieder zurückkommen. Wir sind ja, ja eigentlich bei Herwig Mitteregger gewesen.
Herwig Mitteregger und Berlin, deswegen sind wir draufgekommen.
Genau, sorry. Genau. Ja, wir springen heute mal wieder extrem. Und Herwig, wir waren jetzt so nach Spliff, beziehungsweise eigentlich während Spliff, ne? Dieses Album haben wir ja gesagt, kam 83 raus. Genau. Also das heißt, da gab es Spliff noch. Mhm. Und er hat sich dann trotzdem aber schon mal auf,
ja, schon mal auf die Solo-Pfade begeben und ja, hat also wirklich einige Solo-Alben bis ins letzte Jahr hinein noch. Also 2024 hat er nochmal im Moment 2 ein reines Instrumentalalbum herausgebracht.
Dass ich mir mal so nebenbei, sage ich jetzt mal, also gar nicht abwertend, aber einfach mal so angehört habe,
ja,
ist durchaus hörenswert. Also,
okay, muss ich mal reinhören, ja.
Wieder ganz was anderes als Rudi. Aber ist wirklich schöne Musik, also entspannt. Und man merkt halt, dass der gute Mann halt nicht einfach nur mal, ne, also Schlagzeug, aber auch Klavier durchaus intensiver gelernt hat, als mal nur irgendeine Taste gedrückt. Also es ist musikalisch wirklich schön. Einfach ja, wirklich schöne Musik, ja, um auch mal so was anderes zu hören.
Sehr gut.
Und er war auch als Produzent ja durchaus.
Ja, aktiv. Stimmt. Hat viel gemacht für andere Künstler, wie beispielsweise Ulla Meinecke oder den Manfred Maurenbrecher, Sternhagel, Michael Fitz, Cosa Rosa.
Also Rosa auf Hawaii war doch das.
Ne? Ja, genau.
Schöne Nummer.
Ja.
Und selber hat er auch echt ganz, ganz nett gelebt, ne? Also
in Spanien eine Zeit lang verbracht und in Hamburg, wo er wohl seit 2006 auch wieder angesiedelt ist.
Und weil wir ja gesagt haben, oder du gesagt hast, das ist ein echter Steiler. Auch den Dialekt beherrsche ich leider nicht. Aber auf seinem Album ist neben Kalt wie ein Stein und Rudi, was wir jetzt schon irgendwie x-mal zitiert haben, auch ein Song, der heißt Heiraten.
Ja.
Und das ist jetzt generell was Besonderes? Ich meine,
wie frage ich da? Genau, ne? Genau. Ich habe es erlebt.
Aber was ist das Besondere an diesem Song bei Heiraten?
Ja, dass er ihn so richtig schön österreichisch intoniert hat, sagen wir mal so.
Also wer Herwig Mitteregger nicht eben nur mit Berlin, sondern auch mit seiner Muttersprache, mit seinem Mutterdialekt mal hören möchte, der sollte dann entsprechend in Heiraten reinhören aus dem Album Kein Mut, kein Mädchen. Und das klang jetzt schon fast wieder ein bisschen wie ein Werbespot. Ne? So irgendwie, hören Sie rein in Heiraten aus dem Album von Herwig Mitteregger. Kein Mut, kein Mädchen.
Wir hören jetzt woanders rein, glaube ich, oder?
Bevor du aber drückst.
Ja.
Bevor du aber drückst, weil ne, ich habe ja hier meine Kassette vor mir.
Mhm.
Und ich sage jetzt mal, der kleine Thorsten hat hier was draufgeschrieben. Meistens nach bestem Wissen und Gewissen hat er draufgeschrieben, wer denn da jetzt kommt. Und als nächstes, und deshalb spoilere ich jetzt auch, kommt Barry Manilow. So, jetzt würde ich mal behaupten, gehen in ganz vielen Köpfen die Gedanken, okay, Barry Manilow, ja, da habe ich eine klare Vorstellung, was da kommen könnte. Ich hatte einen Strich gemacht, weil ich wusste es nicht. Aha. Und ich behaupte mal, wenn wir es anspielen, bin ich nicht ganz allein. Das war jetzt aber ein schönes Intro von mir, oder?
Ja.
Müssen wir uns überlegen, sowas generell zu machen. Das nochmal, weil ich glaube, das muss nochmal ein bisschen sacken. So, ich glaube.
Ja.
Ich finde es auch, das haben wir jetzt mal richtig schön.
Absolut.
Da waren wir einfach.
Die Stimme, wiedererkennungswert, Barry Manilow, aber eben nicht, wie vielleicht viele gedacht hätten, mit Mandy oder Copacabana.
Das hätte ich auch gewusst. Auch damals schon.
Sondern mit Rhythm and Weep.
Eine Nummer, die im November 83 rauskam. Das gleiche Schicksal hatte wie der gute Herwig mit Kalt wie ein Stein, nämlich es war nicht in den deutschen Charts platziert, aber dafür dann in anderen Ländern wie UK, USA. USA sogar, die haben ja auch nochmal so ganz, ne, haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, so irgendwelche, ich will gar nicht sagen abstrusen Charts, aber irgendwie Charts für jede Gelegenheit. Und in dem Fall die Adult Contemporary Charts. Und da ist die Nummer auf Platz 1 gewesen. Genauso auch in Kanada, auch in den Adult Contemporary Charts. Ich glaube, die haben das echt, ja, also für damit irgendwie, irgendwo war man immer mal Nummer 1. Was jetzt überhaupt kein Abbruch sein soll. Ne? Ich fände die Nummer wirklich schön. Und ich habe mich auch, als ich mir das Tape dann nochmal zu Gemüte gezogen habe, um auch zu wissen, was wir denn eigentlich sprechen, haben wir gedacht, ah ja, Mann, großer Song.
Großer Song. Ja, absolut.
Gell? Und man hört es auch raus, wer ihn geschrieben hat. Also wenn man ihn dann wirklich in der vollen Länge hört, weiß, also sollte man oder kann man es raus?
Kann man es erahnen auf jeden Fall. Genau, das war eben der Jim Steinman und der hat für Meat Loaf auch für dessen zweites Album Dead Ringer.
Also diesen Song vor
allem geschrieben. Song gemacht. Ja? Genau.
Und die kam, ja genau, die kam in den USA schon 81 raus und in England ein bisschen später, also 82. Und ja, weil wir gerade über Jim Steinman gesprochen haben, ne, der hat halt auch für ganz andere richtig, richtig große Songs geschrieben.
Richtig. I Do Anything For Love. Das war jetzt zum Beispiel für Meat Loaf. Und das ist durchaus ein bisschen vergleichbar, finde ich. Ja. Also das Hymnische und so, das ist auch einfach, was da so schön rauskommt. Für Air Supply zum Beispiel hat er Making Love Out Of Nothing At All.
Was auch wiederum von Bonnie Tyler gecovert wurde. Aber für Bonnie Tyler hat er auch noch mal was geschrieben.
Nämlich Total Eclipse of the Heart. Und dann noch weitere, also wirklich auch ein bisschen in eine andere Richtung dann auch plötzlich, dass er für die Sisters of Mercy tatsächlich auch...
More. Und wenn man eben, die Leute, die unseren Hörtipp Emma, also jetzt springen wir schon wieder so ein bisschen,
kam
auf Emma von Hot Chocolate. Emma wurde aber von Sisters of Mercy gecovert.
Ja.
Auch auf der Re-Edition oder Deluxe-Version, wie auch immer man das nennt, von der Flatland drauf.
Ja.
Ja. Und auf diesem Album ist auch This Corrosion drauf. Und da hört man auch nochmal so richtig dieses orchestrale Ding, was hier Jim Steinman einfach so hatte. Und er hat ja auch eigentlich so eine eigene Richtung geprägt.
Man nannte das tatsächlich Wagnerian Rock. Also angelehnt an Richard Wagner tatsächlich. Also ganz, ganz toll. Irgendwie ein super Wiedererkennungswert bei ihm.
Aber warum, ne? Wir jetzt ja auch über Barry Manilow sprechen. Die Nummer selber wurde dann erst durch ihn oder beziehungsweise durch Barry Manilows Version Ende 93 ein Hit. Hat eine kleinere Textänderung auch gehabt. Und das Ganze erschien dann auf seinem, also von Barry Manilow, auf seinem Greatest Hits Album Volume 2 und war da einer von drei neuen Songs, die er damals veröffentlicht hat. Und also ich sehe ein bisschen schade, denn es war Barry Manilows letzter Top 40 Hit in den USA. Also das heißt, da ging es so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht den Berg ab. Also wir kommen gleich nochmal drauf, ne? Also ich glaube, man musste sich über Barry Manilow keine Sorgen machen. Ich hatte ja gesagt, es kam auf dem Best-of-Album Volume 2 raus. Wenn jetzt einer sagt, das möchte ich gerne haben, muss man...
Ist nicht mehr, gell?
ist ein bisschen schwierig, das hat die Plattenfirma irgendwann 89 dann gestrichen. Aber es gibt dann jetzt eine Neuauflage in etwas anderer Zusammenstellung. Und die ist sogar in den USA auch Platin gegangen. Also man findet die Nummer. Ne?
Ja,
und im Streaming, wie gesagt, ist er auch. Also hört ihn uns in der Playlist an.
Aber wirklich verwunderlich. Also das war ja dann insgesamt schon das 13. Album. Also er ist ja wirklich lange dabei gewesen. Und trotzdem war das dann eigentlich der letzte Top-40-Hit, obwohl er auch Amerikaner ist. Und
Aber er hat sich ja dann, also wir können ja mal ein bisschen auf ihn als Künstler eingehen. Ne? Also gut, Barry Manilow ist im Juni 43 in Brooklyn.
Mhm.
Musste ich gerade an Beastie Boys denken. No Sleep Till Brooklyn, als Barry Anilon Pincus geboren worden. Und hat, also ja, du hast es gerade gesagt, 80 Millionen Platten.
Wahnsinn.
Ne? Ja. Das ist jetzt nicht gerade wenig und war eben, weil wir gesagt haben, wenn er schon auf Platz 1 in den Adult Contemporary Charts war vor allem in den USA, das war so sein sein Country.
Richtig.
Country hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Ne? Und ja.
Mandy, davon hatten wir ja schon gesprochen. Das war der große Nummer 1 Hit dann in den USA auch 1974. Und auch danach mit Copacabana, Could Be Magic, das war ja, wurde dann ja auch nochmal gecovert, praktisch mit Donna Summer und Take That.
Ich wollte sagen, ich sage mal, die Generation nach uns, die
genau, Take That
vor allem die gehört hat. Das
ziemlich gut. Ja, gell?
Also, ja. Und die haben wahrscheinlich, also auch gar nicht böse, man geht mir ja auch bei manchen Sachen so, die denken so, oh, Take That hat dabei richtig tolle Nummer geschrieben. In dem Fall ist die zumindest, also Gary Barlow hat super Nummern geschrieben, gar keine Frage, aber die jetzt ausnahmsweise.
Die war es nicht, genau, genau.
Und der Nachname von ihm kam aber, ne, also eigentlich haben wir ja gesagt, er hieß Pincus.
Ja.
Aber
ja. Manilow kam von seiner Mutter, von der Edna Manilow. Ja, und die hat ihn auch so ein bisschen zum Klavierspielen und in die Musik ein wenig hingebracht, ja.
Genau, er hat den Namen dann angenommen nach der Trennung, ne, seiner Eltern und entsprechend dann seinen Weg, ist er seinen Weg gegangen. Er ist mit seinem Manager verheiratet, die sich, also erst seit 2014, die sind aber schon wirklich, also eigentlich ein altes Pärchen.
Ja, haben sich 78 schon kennengelernt. Ja, und haben das eigentlich geheim gehalten erst. Und durch die Hochzeit ist erst bekannt geworden, dass die beiden ein Paar sind.
Ja, ja gut, also 70er, 80er Jahre und auch danach verstehe ich es leider. Oder kann man es nachvollziehen. Ja. Ich sag mal so in den 2000, also bis 2014 hätte man vielleicht nicht mehr öffentlich warten müssen, aber ja, du, es ist ja natürlich deren Entscheidung. Lass uns mal ein bisschen auf die Zeiten, wie er angefangen hat. Ne? Also losgegangen
genau.
Ist es 71.
Ja, mit der Band von Bette Midler. Da hat er als Pianist und Arrangeur eben dann mitgewirkt. Und Bette Midler war auch damals schon eine große Nummer und hat sicher gut geholfen, dass er da dann solo auch durchstarten konnte. 73 kam das erste Soloalbum, 74 dann eben Mandy, was wir ja schon sagten.
Aber weil du gerade Mandy sagst, da denkt man, den hat er geschrieben. Nee, da gibt es ja auch eine kleine Geschichte, auf die man vielleicht mal eingehen könnte. Ne? Der Song heißt eigentlich gar nicht
genau.
Mandy, sondern
Brandy.
Ja.
Also Wahnsinn, immer diese Trinkermusik.
Ja, ich schätze mal, dass es auch eine Frau geben könnte, die Brandy heißt.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Also es ist auch von also es kam von Scott English, kam das raus, 1971. War in UK auch mit Platz 12 durchaus sichtbar in den Charts. Und bevor dann Barry Manilow auf die Nummer gesprungen ist, gab es aber sogar noch eine deutsche Version.
Ja, davon. Genau. Das war tatsächlich von einem britischen Schlagersänger, Graham Bonney hieß der.
Und der aber der deutsch gesungen hat.
Genau, ja. Der hat deutsch gesungen und hatte auch relativ viel Erfolg in Deutschland. Und hat dann 72 mit der Nummer immerhin Platz 50 geschafft im Olympiajahr in München.
Ja, und dann weiß ich nicht, ob Barry Manilow die deutsche Version gehört hat oder vielleicht sich doch aufs englische Original konzentriert hat. Er hat es dann umbenannt, ne, in entsprechend Mandy und ja, der Rest ist Geschichte sozusagen.
Kann man so sagen, genau.
Und ja, Gott sei Dank, weil es ist wirklich eine großartige Nummer. Also von daher danke an Scott English und Barry Manilow und wir freuen uns, dass es die Nummer gibt.
Die restliche Geschichte, es ging dann natürlich schon noch weiter, gell? Also ab 79, also er hat dann wirklich noch einige Alben auch produziert, aber ab 79 kann man sich erinnern, hat er immer mehr mit Dionne Warwick zusammengearbeitet. Dann die 80er waren ein wenig schwieriger für ihn. Auch, was wir ja schon sagten, der letzte Top 40-Erfolg in den USA zu diesem Song, den wir haben.
Aber, sagen wir mal so, heutzutage ist Charts das eine, aber live das andere. Und damals war es unterm Strich auch nicht so ganz anders. Du hast damals auch mit live schon den ein oder anderen Euro verdienen können.
Ja.
Und er ging dann entsprechend auch auf große Welttour, live on Broadway in den späten 80ern. Und hat das dann in den 90ern fortgesetzt mit einer Showtoppers-Tour, mit so Musical-Melodien, ne? Und er ist auch in Las Vegas aufgetreten. Und
ja,
allein das
passt schon auch zu ihm, finde ich. Gell?
Ja, ich muss gerade sagen, wenn ich auch ihn optisch so sehe, habe ich auch eine gewisse Assoziation zu zwei Tierfreunden, die da mal gelebt haben.
Ja, Siegfried und Roy, jetzt weiß ich. Ja,
die das stimmt. Auch, die hätten auch Barry und Siegfried und Roy sein können, optisch. Hätte ich, finde ich, hätten die zusammengepasst.
Ich könnte mir vorstellen, vielleicht haben die sich ja auch mal kennengelernt
ja, ich und geb, überlegt. Ich wollte gerade sagen, gibt es bestimmt noch mal die ein oder andere Connection, die wir jetzt mal nicht wissen, genau. Ja. Er hat sich dann 91 eigentlich auch dann mehr in Richtung Coverversion bewegt, hat aber 2020 dann auch nochmal ein Album veröffentlicht, das Night Songs Volume 2 hieß. Und ja, weil wir es gerade schon gesagt haben, ne, in Las Vegas, also vom Februar 2005 bis Ende 2009, ist er fünfmal, also schon
ja.
gute Arbeitswoche in Las Vegas im Hilton aufgetreten und dann ab 2010 im Hotel Paris, Paris Hotel Paris. Und Casino.
Genau.
Also, ne?
Nach Paris Hilton benannt wahrscheinlich, oder? Wer weiß.
Naja,
wer weiß,
die gehört
das
dazu,
könnte ne? Eben, also, eben.
Weiß
ja,
man, ja. Ist möglich. Ne?
Ja.
Was, weil wir ja gerade über die auch Charts gesprochen haben, interessant finde ich, dass Barry Manilow in Deutschland nicht so chartmäßig vertreten war. Ne? Also außer eben Mandy, Copacabana und dann gab es noch eine Nummer, die Jack White produziert hat, die You're Looking Hot Tonight. Aha. Waren das die einzigen Singles, ja. die ja. in Deutschland in den Charts waren und auch nur ein einziges ja, Album von ihm.
Das war tatsächlich ein Best-of aus dem Jahr 1978. Das hat es dann immerhin auf Platz 10 in Deutschland geschafft, ja.
Ja. Aber schon ein Phänomen, weil ich meine, Barry Manilow kennen, glaube ich, dann doch relativ viele Leute und gar nicht oder beziehungsweise nur einmal so kurz mit dem Album in den Charts ist dann doch
verwunderlich.
Na, wer weiß, vielleicht haben wir die Leute jetzt so heiß gemacht, dass jetzt alle ein Barry Manilow-Album
ja.
sich zu Gemüte genau. führen und hören und kaufen und wie auch immer.
Soll ich mal weitermachen?
Mach doch noch mal weiter, bitte.
Oh, schön. Die kenne ich.
Die kennst du? Ich glaube, da bist du nicht ganz allein.
Nein.
Aber auch wieder ein bisschen romantisch, ne?
Mit ja, ja.
Halt eine
romantische Ader.
Ja, hatte ich auch. Hatte ich
schon,
auch.
Oder?
Genau. Ja. Das war?
Die Thompson Twins mit Hold Me Now war das. Ja, diese Single ist am 11.11.83 an Karnevalsbeginn.
Ich wollte gerade sagen.
Da kommen wir zu BAP zurück, zu Köln, oder?
Ja, genau. Ja, aber darf man nicht vergessen, es gibt ja auch ne Mainzer Karneval, die feiern schon auch am 11.
Ja, oder? ja, alle.
Alle, ne?
Genau, nur bei uns der Fasching, ja, da wird auch die Saison am 11.11. eröffnet, aber so wahnsinnig groß wird hier in Süddeutschland dann noch nicht gefeiert.
Sagen ich habe das ja in Hamburg genossen, als man in der Zeit einfach ganz entspannt.
Kein Fan, okay, ich sehe schon.
Wie, was? Karneval, Fasching, was ist das? Wir haben einen Fischmarkt. Der ist besser.
Ja.
Ja, okay, 11.11., da fällt, aber es war doch noch was, ne? Da gibt es ein Geburtsdatum, das neben dem Karneval.
Ja, richtig. Ich recherchiere ja immer, was so in diesem Zeitraum, wo das Tape entstanden ist, so los war auf der Welt. Und da bin ich lustigerweise drüber gestolpert, dass an diesem Tag ein berühmter Fußballer geboren wurde, nämlich Philipp Lahm. Der ist da tatsächlich zur Welt gekommen und ja, ich würde sagen, dadurch, dass ich auch einfach so ein großer Fußballfan bin, du ja auch durchaus.
Ich schaue mir zumindest mal ein Spiel an.
Genau.
Und ich kenne auch Philipp Lahm.
Ja, natürlich. Also es war Wahnsinn. Also zu Philipp Lahm nochmal, klar, ich hatte das Glück, dass ich bei der WM 2006 beim Eröffnungsspiel
dabei sein konnte. Wollte gerade sagen, ne? Wo er auch ein richtig tolles Tor geschossen hat. Ne?
Wahnsinn, was für ein geiles Tor. Zum 1:0 war das, glaube ich, das Spiel ging ja 4:2 für Deutschland gegen Costa Rica aus. Und Herbert Grönemeyer hat live gesungen.
Sie
also
hören
es war
Alex, der tolle Sportreporter.
Erinnerung, ja, auf jeden Fall. Und da habe ich den Philipp ins Herz geschlossen, sozusagen.
Ja, nein, ist ja auch ein sympathischer Zeitgenosse, ne?
Also ja.
Ja gut, er hat jetzt in der Zeit natürlich dann noch nicht Fußball gespielt, aber das waren auch, ich meine, das waren eher auch noch andere Zeiten da, so 83 und den Dreh, ne? Da gab es, gut, ein paar Namen hört man immer noch, ne? Rummenigge beispielsweise.
Genau.
Gibt es ja heute auch noch in anderer Funktion.
Paul Breitner kennen
ja,
sich
ja wobei,
um den
ist
noch.
Es ein bisschen ruhiger geworden, ja. ne?
Aber auch Klaus Augenthaler hat damals auch gespielt für den FC Bayern. Es war insgesamt, da war das ja so Anfang der 80er, war so eine Konkurrenzsituation noch so ein bisschen zwischen Nord und Süd. Also da war HSV oder der FC Bayern, haben da 5 Jahre lang den Meistertitel unter sich ausgemacht. Also Ende der 70er, Anfang der 80er.
Vor allem 83 war hier der Bayern, FC Bayern Status noch nicht auf diesem Level, denn da hat der HSV noch deutscher Meister.
Meister. Eben, da waren sie mit Rubesch, Magat und Kals, Manfred Kals, die haben damals gespielt. Ja, und heute der arme HSV nur noch in der zweiten Liga.
Nein, warte mal ab. Also, wir machen jetzt hier zwar keine Sport, Sport-Podcast, hey,
diesmal steigen sie auf, oder? Ja, sollen wir das einfach mal prophezeien, oder?
So, vielleicht kriegen wir dann eine Freikarte für ein HSV-Spiel gegen Bayern München.
Ja.
Wobei, die sind nie so gut ausgegangen für den HSV. Aber es wird alles anders. In der Zukunft wird alles anders.
Wir werden es sehen.
Aber wir waren, glaube ich, bei was ganz anderem. Wir waren bei den Thompson-Fans, wenn ich mich recht erinnere.
Entschuldigung, das Datum hat uns verführt, in eine andere Richtung zu gehen. Ja. Aber Fußball hatten wir jetzt noch nicht so super oft als Thema. Dachte ich mir, das kann man mal wieder ansprechen.
Da haben wahrscheinlich auch alle gesagt, Gott sei Dank reden die Deppen nicht über Fußball und jetzt haben wir doch über Fußball geredet.
Genau.
Wir waren bei den Thompson Twins und Hold Me Now. Ja, richtig. Die Nummer, die am 11.11.1983 veröffentlicht wurde. Und, Entschuldigung, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal betonen, dass es die erste Single aus dem vierten Album bereits war. Das vierte Album hieß Into the Gap. Diese Single war die meistverkaufte der Band und die erste Top-5-Platzierung in wirklich relevanten Ländern. Bei uns war es ja nur Platz 7, aber in den USA Platz 3, genauso Australien und UK Platz 4, Kanada ebenfalls 3. Also,
und weil du gerade relevanten Ländern gesagt hast, Paraguay dürfen wir bitte nicht vergessen.
Platz 1. Ja, wie das wohl gekommen ist. Gell?
Das ist wie bei dem anderen, wo wir gedacht haben, so interessant, dass damals schon solche Statistiken auch festgehalten worden sind. Also Paraguay Platz 1 hatten wir auch noch nicht so oft.
Nein.
Wahrscheinlich, weil es halt nicht so oft festgehalten wurde. In den USA ist es dann erst im Februar 84 in die Charts aber eingestiegen. Aber wie du richtig sagst, war das eben die meistverkaufteste Single. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass vom Sound, die auch von den Instrumentierungen ein bisschen, wie soll ich sagen, weitergedacht haben.
Ja, also da war für viele was dabei. Also einfach mit einer Marimba und dann so eine typische Latin-Percussion mit eingebaut. Also es war sehr, dafür, dass es im Herbst, Winter erschienen ist, war es ein schön beschwingter, eher sommerlich anmutender Song eigentlich. Ja.
Es wird ja gesagt, dass der Song eigentlich so ein Ergebnis eines Streits zwischen dem guten Bailey und der Curry war.
Ja.
Und also es geht auch um das Thema, zusammenkommen wieder nach einer Trennung und angeblich wurde der Song auch in einer halben Stunde geschrieben. Das Problem bei dem Song war aber so ein bisschen, was auch bei Falco Rock Me Amadeus war. Ich will nicht sagen, der Song war zu groß, aber so ein bisschen schon. Ne?
Ja, genau. Und trotzdem war dann aufgrund dieser kurzen Entstehung und der Hintergründe eigentlich ein bisschen auch ein Zufallsprodukt. Aber
ja, sie haben wahrscheinlich nicht tagtäglich super gestritten, funktioniert. Ne? Das war wahrscheinlich Gott sei Dank.
Ja. Und weil es so ein großer Erfolg war, hat die Plattenfirma schon auch ein bisschen Druck gemacht. Hey, wir brauchen jetzt sozusagen Hold Me Now Nummer 2 oder gebt mal Gas, macht mal was.
Streitet doch bitte mal wieder. aber sowas lässt sich halt dann nicht wiederholen, wobei das wäre jetzt auch ein bisschen ungerecht. Ne? Also Thompson Twins zählen jetzt definitiv nicht zu irgendwelchen One-Hit-Wonders, sondern die haben auch wirklich danach noch und auch davor ja schon amtliche Hits gehabt. Wir können mal kurz auf das Video eingehen, weil auch da gibt es auch jemanden, der da recht prominent war, der das Ganze gemacht hat.
Genau, das war tatsächlich der Tim Bevan und den kennen einige von 4 Hochzeiten und ein Todesfall, The Big Lebowski, The Italian Job, also der hat wirklich einige geile Streifen produziert.
Ja, hat auch ein paar Euro damit verdient, ne? Oder Dollar in dem Fall. Also von daher es gilt als mit seinem Partner als einer der erfolgreichsten britischen Filmproduzenten ihrer Zeit.
Wahnsinn, ja.
Also von daher war das vielleicht auch ein Grund, warum das Ding einfach so
gut funktioniert. Ja, das hilft schon. Hat. Also da irgendwie bekannte Namen auch mit am Start zu haben, das ist schon immer ganz hilfreich irgendwie. Ja.
Wobei ich hätte es damals ehrlich gesagt nicht gewusst. Und wenn man jetzt mal guckt, Filme sind doch auch erst danach entstanden. Also umgekehrt muss man ja sagen,
er war damals noch nicht so bekannt.
Er hat den Erfolg der Thompson Twins genutzt, um das entsprechend aufzubauen. Richtig. Ist auch möglich.
Ja.
Also wäre nicht der Erste, der das macht, und ist ja auch absolut legitim. Du hast schon gesagt, das Album Into the Gap.
Ja, das ist tatsächlich dann sozusagen mit dem Chart-Erfolg der Single in den USA erst rausgekommen, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, Mitte Februar 1984. War in Deutschland auf Platz 6, in der Schweiz Platz 7, England Nummer 1 sogar, und genauso wie in Neuseeland. Und in den USA immerhin Platz 10 hat, und ich denke, das hat dann schon auch nochmal, Album-Release hat dann die Single auch nochmal gepusht, deswegen ist dann auch in den USA.
Und hat aber auch Platin geschafft, ne? In England, UK, Neuseeland, Kanada, und ist so gesehen auch das kommerziell erfolgreichste Album der Band.
Genau, aufgenommen ist es in Nassau auf den Bahamas.
Schön da.
Also, ja, genau. Wahrscheinlich wurden sie davon auch bei der Instrumentierung ein wenig inspiriert. Du meinst, dass da
die Marimbas und die Latin Percussion.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja, ist das möglich?
Produzent war der Alex Zadkin. Den kennen manche noch, weil er auch für Bob Marley, Grace Jones, Duran Duran eben viel produziert hat. Danach ist er leider 87, also 4 Jahre später, bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Deswegen hat man später leider nichts mehr von ihm hören können.
Ja. Bei der Produktion war auch ein alter Bekannter, der uns auch, ich will nicht sagen verfolgt, aber der Phil Tonelli, der auch bei The Cure hier Pornography mitproduzierte und dann später auch den Bass dort spielte.
Ja,
und dann auch bei Johnny Hates Jazz auch mal irgendwie kurz mit dabei war. Also der hat da auch seine Finger mit dabei gehabt. Und das Album hat auch noch mal ein paar weitere.
Das stimmt. Mochte ich auch sehr gerne. Also ich fand Doctor einfach geil. Und You Take Me Up war noch mit drauf. Sister ohne S.
Ich wollte gerade sagen, nur der Song, nicht und die Band.
The Gap. Das waren noch die weiteren Single-Auskopplungen.
Ja. Interessant ist auch, wo oder wie man sagt, dass die Thompson Twins auf den Namen gekommen sind, weil da muss man so ein bisschen, also jetzt als Deutscher, ein bisschen Transfer denken.
Ja, auf jeden Fall. Also, bei uns hießen die Figuren Schulze und Schulze. Und wer kann sich da noch erinnern? Also man hat ja wirklich auch immer gerne Comics gelesen.
Ja.
Ich auch. Und ich liebte auch, war schon auch Fan von Tim und Struppi von Hergé. Und diese beiden Detektive, die hießen im englischen Original Thompson and Thompson.
Muss man aber aufpassen, die Schreibweise ist nicht, beim einen ist ein P dabei und beim anderen eben nicht.
Stimmt.
Ne, das ist, wenn man das...
bei uns genauso im Deutschen, einmal Schulz mit Z und einmal mit TZ. Also das wurde bewusst so eingehalten dann auch.
Ja. Und und da haben sie dann halt gesagt, okay, wir fügen das zusammen und sagen, wir schreiben es auch mit, in dem Fall mit P. Und
aber... Es waren ja gar keine Zwillinge.
Nee.
Aber immerhin ein Pärchen. Also der Tom Bailey, der Sänger, war ja mit der Eleanor Curry zusammen. Und als drittes Gründungsmitglied war der Joe Leibey. Die Gründung hat eigentlich der Tom selber gemacht. Aber ich schnell wollte sagen, dazugeholt,
die Leute. In der guten, erfolgreichen Zeit war das eigentlich im Trio.
Ja,
Und da gehörte er auf jeden Fall dazu. Weil gegründet ist das Ganze ja schon 77 in Sheffield. Und dann sind sie eben nach London gezogen und waren interessanterweise dann auch in der Hausbesetzer-Szene so ein bisschen zu Hause.
Ja,
und so ein bisschen linke Bewegung, was jetzt nicht abwertend ist, sondern einfach, da haben sie damals dazugehört.
Ja, richtig.
Und 82 kam dann das erste Album Set heraus und da muss ich jetzt mal wieder mich freuen, denn da war auch wieder mein Thomas Dolby mit dabei, den ich auch immer feier, wenn der irgendwo dabei ist. Also Thomas, du warst auch dabei. Ja?
Genau, das erste Album hat produziert der Steve Lillywhite.
Den wir auch wiederum kennen, ne? Von ein paar Sachen.
Ja, stimmt. In the Name of Love, kann ich da nur sagen. Gell? Also das war ja dann damals auch ein großer Hit in den USA.
Ja. Genau. Und dann eben haben sie gesagt, so, also ne, sie haben sich dann entschieden, eben dieses Trio aus Bailey, Curry und Leeway zu fokussieren und haben das auch insofern umgesetzt, dass sie gesagt haben, okay, jetzt machen wir nicht einfach mal so, wir sind eine Band und machen Musik, sondern wir machen das jetzt richtig professionell mit Logo, Outfit, Choreo und ne, detaillierten Bühnenshows und haben eben das so ein bisschen Ethnopop und New Wave-Look miteinander.
Genau, so kombiniert irgendwie. Ja. Das war aber sie sahen sehr interessant auf.
Ja, gerade vor allem die Elena Curry, ne, mit ihrer Haarfrisur,
genau. Dann
so ein bisschen Irokese und dann auf der anderen Seite Haare, war damals ja auch relativ trendy,
muss man so zu sagen. Fand ich gut, ja, muss ich auch sagen, ja.
Und dann 83 ging es los mit Quickstep and Sidekick. Da war eine Nummer, die ich persönlich auch sehr schön finde, Love on Your Side. Mhm. Und haben dann auch eine sehr erfolgreiche US-Tournee
gespielt. Dazu gemacht, ja, genau. Dann 84 haben sie The Gap herausgebracht. Das ging direkt auf Platz 1 in Großbritannien und hat dann auch schnell Platin-Status erreicht. Wo man sich auch noch dran erinnern kann, sie sind tatsächlich mit Madonna beim Live Aid 1985 im Juli aufgetreten in Philadelphia. Also das war ja in zwei Städten, also in London und in den USA.
Ja. Du hast es schon gesagt, die zwei, also zumindest der Twins in romantischer Form sozusagen, ne, der Tom Bailey und Elena Curry waren ein Paar und haben auch ein gemeinsames Kind, haben auch 91 geheiratet, also nachdem dann Thompson Twins so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, etwas Ruhe hatte.
Ja.
Und haben sich es auch schön gemacht, weil sie nach Neuseeland ausgewandert sind.
Ja, Wahnsinn, gell?
Und ich hätte jetzt aus verschiedenen Punkten gesagt, lass uns hier mal einen kurzen Cut machen, aus folgenden Gründen. Die Zeit und aber auch, weil wir haben ja gerade gesagt, wir haben jetzt über das erfolgreichste Album, kommerziell erfolgreichste Album der Band Thompson Twins gesprochen. Und wir haben, dank der Plattenfirma, bei denen die Jungs jetzt sind, die gute BMG, hat uns zwei Vinylalben von Into the Gap zur Verfügung gestellt. Und die, wie ihr wisst, verlosen wir immer auch gerne an euch, für euch. Und deshalb schaut doch da mal wieder auf die Socials, wenn wir die Quizfrage stellen.
Richtig. Also wir wollten euch damit eigentlich nur schon mal drauf vorbereiten. Immer schön auf Instagram gehen oder auf Facebook. Und da findet ihr dann das entsprechende Gewinnspiel. Und ja, wir wünschen euch da jetzt schon Glück. Es ist ein tolles Album. Wir haben es beide sowieso daheim. Und jetzt können wir zwei original verpackte Exemplare
auch an euch. Das sind keine Fingerabdrücke von, also auf der Verpackung schon, aber das ist ja zellophaniert. Also so gesehen, die Platte selbst ist unberührt und für euch dann entsprechend zwei Exemplare. So, und weil wir ja gerade schon gesagt haben, die Zeit ist so ein bisschen die knapp. Die
rennt immer bei uns.
Auf ist der Wahnsinn. Titelliste stehen aber noch so ein paar. Hätte ich vorgeschlagen, wir machen inzwischen da schon fast obligatorische Ende des Teil 1 und Einleitung des Teil 2 und sagen erstmal Tschüss und auf Wiedersehen.
Genau, bis nachher.
Bis zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.